Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass die Tage dieser heutigen Zivilisation, dieser heutigen Welt, dieser heutigen von Gott abgeschnittenen Welt, einer Welt, die unter der Einflussnahme der Herrschaft Satans, des Teufels ist, bald ein Ende nehmen wird. Und das ist die gute Nachricht. Aber zunächst einmal werden schreckliche Dinge geschehen müssen. Und das ist natürlich die schlechte Nachricht, wenn man so will. Aber auch dies gilt natürlich letztendlich dem Guten, einer guten Entwicklung, einem guten Ausgang. Aber gleichwohl müssen wir uns natürlich in der Kirche Gottes darüber bewusst sein, dass es zu schrecklichen, schlimmen Zeiten kommen wird. Wir gehen heute schon durch Probleme. Viele Probleme, Schwierigkeiten. Und gleichwohl wird es nur noch schlimmer werden. Aber wir haben einen Trost. Wir haben das Versprechen von Gott, uns zu beschützen, uns zu helfen, uns in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir jetzt bereits schon sind und die noch kommen werden, beizustehen. Und das ist wiederum auch die gute Nachricht. Denn dieses Versprechen haben die meisten Menschen eben leider nicht. Aber zunächst einmal warnt uns die Bibel davor, dass wir uns der Selbstauslöschung gegenübersehen. Wir gehen mehr und mehr dem Zeitpunkt entgegen, wo die Bibel sagt, alles Leben, alles Fleisch, Menschen, Tiere würden vernichtet werden, würden ausgelöscht werden, wenn Jesus Christus nicht zurückkommen würde, um diesem Wahnsinn, vielfach durch den Menschen verursacht, ein Ende bereiten würde. Schauen wir uns zunächst einmal die Warnungen der Bibel an. In Matthäus Kapitel 24. Nun, die meisten lachen darüber, die meisten nehmen das nicht ernst. Aber sie werden bald aufhören zu lachen, wenn diese Dinge eintreten. Matthäus 24 und fangen wir mit Vers 21 zu lesen an. Da sagt Christus sehr, sehr deutlich, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein oder eine große Trübsal, wie die Lutherbibel 2009 es bringt, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Aber dann kommt der Trost, dann kommt die Ermutigung. Dann heißt es in Vers 22, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch oder besser kein Fleisch, wie es die Elberfelder Bibel bringt, gerettet werden. Und hier geht es nicht um physische oder vielmehr um geistliche Rettung, hier geht es um physische Rettung. Mit kein Fleisch sind auch die Tiere mit angesprochen. Es geht hier nicht um das Heil. Nein, es geht darum, dass kein Fleisch, kein Lebewesen am Leben bleiben würde. Es sei denn, um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Und dadurch, dass Jesus Christus zurückkommt, um diese Tage zu beenden. Aber wir hatten deutlich gesehen, eine Zeit wird kommen, wie sie nicht gewesen ist und wie sie nie wieder werden wird. Das kann nur eine einmalige, einzige Zeit sein. Und so lesen wir eine weitere Prophezeiung in Daniel Kapitel 12, die natürlich diese gleiche Zeit anspricht. Denn wir lesen hier in Daniel Kapitel 12 und Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, ein Erzengel, der für dein Volk eintritt, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber hier auch wiederum die Ermutigung. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen, im Buch des Lebens. Wenn unser Name im Buch des Lebens geschrieben ist, werden wir gerettet werden. Wir werden nicht das Heil verlieren. Es geht hier natürlich auch um die Seligkeit. Und dann lesen wir in Jeremia Kapitel 30 und Vers 7. Jeremia 30 und Vers 7. Denn groß ist jener Tag, und seinesgleichen ist nicht gewesen. Und es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Jakob, das Haus Israel. Es geht hier um eine moderne Prophezeiung für unsere heutige Zeit. Das Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel finden sich heute in Amerika hauptsächlich, auch in Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Neuseeland. Aber hier kommt wiederum die ermutigende Anmerkung, doch soll ihm daraus geholfen werden. Zunächst einmal, wie wir sehen werden, wird es eine schreckliche Zeit werden für gerade auch Amerika und das Vereinigte Königreich. Aber letztlich wird auch ihnen geholfen werden, aus dieser schrecklichen Zeit herauszukommen, dieser großen Trübsal, in die sie zunächst einmal hineingehen müssen. Wie kann es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass es letztlich eine Zeit geben wird, so schrecklich, wie sie es nie gegeben hat und auch nie wieder geben wird? Nun, leider hat das viel mit den idiotischen, kriegsführenden Mächten dieser Welt zu tun. Alle, die da jetzt drauf aus sind, um Krieg zu führen, aus welchen blödsinnigen Motiven auch immer. Jakobus sagt uns, diejenigen, die Krieg führen wollen, das sind die, die ihren eigenen Begierden nachgehen wollen. Das ist der Grund für Krieg. Eine satanische Einflussnahme, die dazu uns bringt, Krieg zu führen. Ein wahrer Christ kann und darf und muss nicht an irgendeinem Krieg aktiv teilnehmen. Wer das tut, der ist kein wahrer Christ. Denn Jesus Christus sagt uns, tut euer Schwert weg. Denn wenn ihr es ergreift, dann werdet ihr durch das Schwert umkommen. Aber diese kriegführenden Mächte, egal in welchem Lande sie sich auch befinden, sind verantwortlich und werden verantwortlich dafür sein, dass es zu dieser großen Trübsal kommt, von der wir gerade gelesen haben. Das muss man sich erst einmal vor Augen führen. Und so lesen wir im Buch Joel wiederum über die gleiche Zeit, von der auch Christus gesprochen hat, von der wir im Buch Daniel gelesen haben. Im Buch Joel, Kapitel 2. Und lesen wir die Verse 1 bis 3. Blast die Posaune zu Zion. Nun Zion, das ist vielfach auch eine Beschreibung der Kirche Gottes. Ruft laut auf meinem heiligen Berge. Erzittert alle Bewohner des Landes. Denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Der Tag des Herrn, eine Zeitspanne, die sich an die große Trübsal anschließt. Mit anderen Worten, wie wir sehen werden, wird die große Trübsal beginnen und dann wird der große Tag des Herrn kommen, der Tag des Zornes Gottes. Und alles dies wird parallel dann verlaufen bis hin zur Wiederkehr Jesu Christi. Denn diese Tage müssen ja von Christus verkürzt werden. Der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebeliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort auch nicht sein wird, auf ewige Zeiten für und für. Und was wird dieses schreckliche Volk tun? Vers 3, diese Armee. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde, und niemand wird ihm entgehen. Niemand wird ihm entgehen. Wir werden auf dieses Volk, diese Nation, diese kriegführende Macht noch eingehen. Und sie hat sehr viel mit ihnen zu tun, die sie in Deutschland heute leben und mir zuhören. Mit ihnen in dem Sinne, dass sie in diesem Land leben, das hier unter anderem dieses Volk verkörpert. Deutschland wird wieder eine schreckliche militärische Macht werden. Sie sind bereits jetzt schon dabei, es zu tun. Sie werden nicht alleine handeln. Sie werden mit anderen Nationen zusammenarbeiten und letztendlich dafür verantwortlich sein, dass es zu dieser großen Trübsal kommt, die alles Leben auf dieser Welt ausrotten würde. Wenn Christus nicht zurückkommen würde, um diesen Wahnsinn zu beenden, zu verkürzen, abzuschaffen. Und er wird dann auch mit denen umgehen, und zwar in einer Sprache, die sie verstehen werden, die verantwortlich sind für dieses Schrecknis, was kommen wird. Und Christus hat uns deutlich gezeigt, wie es sich alles verhalten wird, wie es ablaufen wird, was sind die Ereignisse, die dazu führen, dass es zu dieser großen Trübsal kommt und dann letztlich zu dem Tag des Herrn und zur Wiederkunft Christi. Wir lesen dies klar und deutlich in Matthäus Kapitel 24. In Matthäus Kapitel 24, da wurde er nämlich gefragt von den Jüngern, ja, was wird die Zukunft bringen? Und wir müssen jetzt genau darauf Acht geben, was gefragt wurde und wie Christus antwortet. In Matthäus 24 und Vers 1, da heißt es: Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Die waren jetzt sehr stolz, dass da so ein toller Tempel stand. Das war ja der sogenannte zweite Tempel. Aber der wurde dann natürlich durch Herodes verschönert, erweitert. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Nun, Christus bezog sich hier auf die Zerstörung des Tempels damals im Jahre 70 nach Christus, als die Römer in Jerusalem einfielen und in der Tat den Tempel zerstörten. Das ist bereits geschehen. Aber dann geht es weiter in Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, es geht hier um vier Jünger, wie andere Bibelstellen uns zeigen, sage uns, wann wird das geschehen? Zunächst einmal die Frage, wann wird der Tempel zerstört? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Und für das Ende der Welt? Sie haben hier mehr die Zivilisation angesprochen, die Welt, nicht in dem Sinne, dass die Erde aufhören würde zu existieren, aber wann wird endlich diese Welt, diese von Satan beherrschte Welt, ein Ende nehmen? Und so werden also drei Fragen hier gestellt. Die erste Frage, wann wird der Tempel zerstört? Die zweite Frage, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und die dritte Frage, die natürlich mit der zweiten Frage zusammenhängt, was wird das Ende der Welt sein? Und so beginnt Christus jetzt, diese Fragen zu beantworten. In Matthäus 24, angefangen Vers 4. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Nun, er spricht zunächst einmal seine Jünger an, die zu ihm gekommen waren, um ihm diese Fragen zu stellen. Und er sagt, seht zu, dass euch Jünger und diejenigen, die euch folgen werden, dass euch keiner verführt. Schauen Sie, die Verführung, die würde jetzt schon beginnen, sagte Christus, zu euren Lebzeiten. Und passt auf, dass euch das nicht widerfährt. Nun, die Verführung würde zunehmen, natürlich, würde sich ausbreiten. Aber zunächst einmal würde sie damals schon beginnen. Wodurch? Nun, er sagt es deutlich, es werden viele kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Wieso? Nun, weil sie zwar anerkennen würden, dass Jesus Christus der Messias war, aber sie würden einen anderen Jesus predigen, nicht den Jesus der Bibel. Sie würden ein anderes Evangelium predigen, eine andere gute Botschaft, frohe Nachricht, nicht die frohe Nachricht, die Jesus Christus brachte. Das Evangelium vom Reich Gottes, nein, das würden sie nicht predigen. Sie würden etwas ganz anderes predigen. Sie würden einen anderen Jesus Christus predigen. Und das begann damals bereits schon. Paulus musste damals die Kirche in Korinth davor warnen, dass diese Verführung bereits begonnen hatte. In 2. Korinther Kapitel 11. 2. Korinther Kapitel 11 und lesen wir einmal Vers 4. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Nun, diejenigen, die getauft worden sind damals, die haben den Heiligen Geist Gottes empfangen. Aber was ist, wenn man sich jetzt anderen Einflüssen aussetzt. Und dann kommen andere Geistwesen daher, nicht Geistwesen von Gott, Dämonen. Und man hört sich das so ein bisschen an. Oh ja, das ist interessant, was da so gesagt wird. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren. War damals der Fall, ist heute der Fall. Oder ihr empfangt ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, ursprünglich nicht. Was sagt Paulus? So ertragt ihr das recht gern. Mit Antworten, ja, hör mal mir ein bisschen auch zu und ich will dir auch zuhören. Ja, was ist das jetzt mit diesem anderen Jesus, der Jesus, der kam und sagte, ich komme, um die Gebote meines Vaters abzuschaffen. Der braucht ja diese Gebote nicht mehr zu halten. Sabbat, heilige Tage, ist da alles weg. Unreines Fleisch, braucht ihr gar nicht euch mehr drum zu kümmern. Dieser andere Jesus, von dem es heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich kenne Gott und halte seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht. Und das Gleiche gilt für ein anderes Evangelium. Es geht dann nicht mehr um das Evangelium vom Reich Gottes, es geht dann irgendwo um ein Evangelium von dem Heil und man weiß überhaupt gar nicht, was das Heil ist und man kommt in den Himmel, wenn man stirbt. Und so weiter und so fort. Absolute Verführung, absolute satanische Täuschung. Schauen wir uns dies an. In Galater Kapitel 1. Das hatte damals bereits schon begonnen und hat natürlich weiter und weiter seine Kreise gezogen. Galater Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Mich wundert, sagt Paulus zu den Christen in Galatia, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi. Gnade. Aber Gnade ist kein Freibrief zur Sünde. Gnade ist, man bereut seine Sünden und es wird einem diese Sündenvergebung aus Gnade erteilt. Das heißt aber nicht, okay, kann ich ruhig weiter sündigen? Kann ich ruhig die Gebote Gottes brechen? Die 10 Gebote. Ein Gebot davon ist, halte den Sabbat. Nicht den Sonntag, den Sabbat. Ihr sagt, ich wundere mich, dass ihr euch so bald habt abwenden lassen, von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, einer anderen, in Anführungszeichen, frohen Botschaft, einer anderen guten Nachricht. Diese gute Nachricht, ja, man braucht ja die Gebote gar nicht mehr halten. Obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und dann spricht er einen Fluch aus über die, die so etwas tun. Die sind in den Augen der Bibel, die sind in den Augen Gottes, die sind in den Augen des Paulus verflucht, weil sie andere durch ihre falschen Lehren auch noch dazu bringen, diesen falschen Lehren zu folgen. Nun, sie würden sagen, und zurückzukehren zu Matthäus 24, dass Jesus Christus der Messias war. Sie würden das sagen. Aber sie würden einen falschen Jesus predigen. Wie ich sagte, damals begann das bereits. Und wenn wir uns jetzt die vier Reiter der Apokalypse anschauen, zunächst einmal das erste Pferd, dann sehen wir genau, wie es damals begann. In Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Offenbarung Kapitel 6 und die Verse 1 und 2. Und ich sah, dass das Lamm, Jesus Christus, das erste der sieben Siegel auftat. Ihm wurde ein Buch gegeben, das verschlossen war mit sieben Siegeln. Und er tat jetzt das erste der sieben Siegel auf. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, ein Engelwesen hier, eins der vier, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah, das ist jetzt Johannes, der dies alles in einer Vision sieht. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, der hatte einen Bogen. Und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Und jene, die die Bibel nicht verstehen, die sagen uns, ja, das ist eine Symbolik für Jesus Christus. Jesus Christus, der kam jetzt, um zu siegen. Er hat jetzt den sieghaften Weg des Christentums eingeleitet. Absoluter Unfug! Wir hatten gerade gelesen, dass es um die falschen Lehren geht, um diese Verführer, die zwar zugeben, den Worten nach, dass Jesus der Christus war, der Messias, und dadurch aber viele verführen, weil sie einen anderen Jesus predigen. Hier wird dieser andere Jesus dokumentiert. Der wahre Christus wird zunächst einmal gar nicht kommen. Der kommt erst im Zeitpunkt nach der großen Trübsal und nachdem der Tag des Herrn begonnen hat. Aber der hat auch keinen Bogen, der hat ein Schwert. Und er hat nicht nur eine Krone, sondern viele Kronen, wie er nachher beschrieben wird. Nein, das ist diese Täuschung, diese Verfälschung eines falschen Jesus, der auszog, um zu siegen. Und so hat dieses falsche Christentum, diese falsche orthodoxe Idee des Christentums bereits diesen Sieg erlangt in der Welt, in der von Satan beherrschten Welt. Und so geht es darum, dass es damals bereits seinen Anfang nahm. Aber diese Verführung war nicht das Ende. Denken Sie daran, die Frage war ja unter anderem, was ist das Ende der Welt? Wann wird das kommen? Das war noch nicht das Ende der Welt. Es würde erst einmal damit beginnen, in Lukas Kapitel 21 und Vers 8. Lukas 21 und Vers 8. Auch hier die Parallelstelle. Er sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden unter meinem Namen sagen, kommen und sagen, ich bin's, und die Zeit ist herbeigekommen, lauft ihnen nicht nach. Wie ich sagte, damals begann es bereits. Sie sagten damals bereits schon, oh ja, die Zeit ist herbeigekommen, das Ende ist nahezu da. Christus sagt, nein, nein, nein. Zunächst einmal lehren die euch etwas Falsches über mich. Und dann auch die Idee, dass damals schon das Ende der Welt kommen würde. Nein, lauft ihnen nicht nach. Glaubt denen nicht, folgt denen nicht, ist, was Christus hier sagt. Das Ende würde auf ganz andere Weise kommen. Das Ende würde kommen und Christi Wiederkehr würde genaht sein, wenn ein falscher religiöser Führer in einem neu erbauten Tempel sitzen würde. Dieser Tempel damals wurde zerstört, aber es muss doch ein neuer Tempel erbaut werden, der sogenannte dritte Tempel in Jerusalem, auf dem Tempelberg. Dieser falsche Führer würde nun in diesem Tempel sitzen, würde von sich vorgeben, Gott zu sein. Mit anderen Worten, ich bin der wiedergekommene Christus. Jetzt ist das Ende da, aber nicht in dem Sinne, wie er es meint. Aber wir verstehen das nun. Wenn ein falscher religiöser Führer in einem wiedererbauten Tempel Gottes sitzen wird, von sich sagen wird, er sei Gott, er sei der wiedergekommene Christus, und wenn zum gleichen Zeitpunkt ein Abfall von der Wahrheit erfolgen würde, mit anderen Worten, viele Kirchenmitglieder würden abfallen von der Wahrheit, dann ist der Zeitpunkt gekommen, von dem die Jünger wissen wollten, dann ist das Ende nahe gekommen. Nun, wir haben das bislang noch nicht erlebt, aber schauen Sie, es wird dazu kommen, nicht nur, dass Menschen sagen werden, Christus war der Messias, sondern sie würden auch andere Menschen als den Messias ausgeben, wie dieser falsche Prophet, um den es hier geht, diesen Mann der Sünde, diesen Mann der Bosheit, der im Tempel Gottes sitzt, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Aber das ist noch nicht geschehen. Das war damals noch nicht der Fall, das ist heute noch nicht der Fall. Aber alle Anzeichen deuten an, dass es bald der Fall sein wird. Schauen wir uns einmal 2. Thessaloniker an. Kapitel 2. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Auch Paulus wusste, dass damals die Zeit noch nicht gekommen war. Er schreibt hier in 2. Thessaloniker 2, in Vers 1. Was aber das Kommen unseres Herrn, Jesus Christus, angeht und unsere Versammlung bei ihm oder unsere Verwandlung, es ist das Gleiche, wir treffen Christus in der Luft, wenn er zurückkommt, um dann auf die Erde hinabzusteigen. Und wir werden dann verwandelte Geistwesen sein, Mitglieder der Gottfamilie. Wenn also das geschehen soll, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wanken werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen. Es gab damals auch schon gefälschte Briefe. Da haben Briefe gesagt, ja, das kommt von Paulus, und das war gar nicht von Paulus. Und die behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Oder andere schreiben, stehe unmittelbar bevor. Und Paulus sagt, nein, achtet jetzt auf diese Zeichen. Lasst euch von niemandem verführen. In keinerlei Weise. Denn zuvor, also in anderen Worten, bevor das Ende der Welt gekommen ist, bevor Jesus Christus zurückgekommen ist, zuvor muss der Abfall kommen. Es geht um den Abfall von der Wahrheit. Die Bibel prophezeit, dass viele Mitglieder der Kirche Gottes oder der Kirchen Gottes noch abfallen werden in der Zukunft von der Wahrheit. Nun, einen solchen Abfall hat es immer schon gegeben, aber nicht in dem Maße, wie es geschehen wird. Und zum scheinbar gleichen Zeitpunkt und der Mensch des Frevels offenbar wird. Andere Übersetzungen: der Mensch der Bosheit, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Gesetzwidrigkeit, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und wie wir noch sehen werden, scheinbar, dass er Jesus Christus ist, der wiedergekommen ist, der bereits wiedergekommen ist, jetzt im Tempel Gottes sitzt. Tempel Gottes setzt ja nun einmal zunächst einmal ein Gebäude voraus, das noch gebaut werden muss. Einige sagen, ach, es wird keinen Tempel Gottes geben. Ja, wie wollen Sie dann diese Stelle erklären? Und viele andere Stellen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Aber Christus hat vor dieser Verführung gewarnt. Vor dieser Verführung hat er damals schon gewarnt. Er wusste natürlich, dass das kommen würde. In Matthäus Kapitel 24 lesen wir Vers 26. Matthäus 24 und Vers 26. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe er, Christus, ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, um ihn dort zu treffen. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Und er wird dann erklären, wie Christus zurückkommt. Nicht auf diese Weise. Er ist im Haus. Nun, in einigen Übersetzungen wird klargestellt, dass es hier um innere Räume geht. Mit anderen Worten, ist mit dem Haus eine Bezugnahme gegeben auf innere Räume, auf innere Gemächer, auf innere Kammern. Und die waren Teil des Tempels. Damals schon, im ersten und zweiten Tempel, und sie werden es auch im dritten Tempel sein. Und so sagt Christus hier, es wird jemand sagen, ich bin Christus, ich sitze hier im Tempel. Und Christus sagt, glaubt das nicht, denn so komme ich nicht zurück. Also er hat vor der Verführung gewarnt. Er hat diejenigen, die in unserer heutigen Zeit leben werden, vor der Verführung gewarnt, dass genau das geschehen würde. Von dem dann auch natürlich Paulus später spricht. Doch zunächst zeigt uns Christus, was mit dem Predigen eines falschen Evangeliums, eines falschen Jesus Christus, Hand in Hand gehen würde. Und so sagt er in Matthäus 24 und in Vers 6. Matthäus 24 und Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also nach der Verführung würde es zu Kriegen kommen, vielfach auch zu Religionskriegen. Aber wenn das geschieht, sagt er, das ist noch nicht das Ende. Noch mehr muss geschehen, damit es zum Ende kommt. Und diese Kriege, von der Christus hier spricht, von diesen Kriegen, die würden immer stärker werden, die würden immer zunehmen an Gewichtigkeit, an Gewalt in Lukas Kapitel 21. Lukas 21, die Verse 9 und 10. Lukas 21 und Vers 9. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, heißt es hier, das können also auch natürlich Probleme sein im Lande selbst, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Und dann sprach er zu ihnen, Vers 10, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Ein Volk, das ist mehr begrenzt, ein Volk gegen das andere. Aber wenn es um ein Reich geht gegen das andere Reich, das wird dann auch weltweite Kriege mit einschließen, wie zum Beispiel Weltkriege. Und wir hatten deren zwei bereits gehabt. Und wir nähern uns mit Riesenschritten dem dritten Weltkrieg, einem atomaren Weltkrieg. Auch ein Krieg, der mit biochemischen Waffen geführt werden wird, Massenvernichtungswaffen. Und das ist dieser Krieg, der alles Leben auslöschen würde auf der Erde, wenn Christus nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen. Wenn wir uns die Nachrichten anschauen ein wenig, dann müssen wir klar und deutlich feststellen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo dies eine Realität geworden ist. Früher gab es diese Realitäten auch nicht. Im Zweiten Weltkrieg gab es sie noch nicht. Jetzt gibt es sie. Der Mensch hat in seiner Dummheit bewiesen, dass er Waffen, die er entwickelt, auch anwenden wird. Und deswegen haben wir Führer in unseren Ländern, die absolut uns dem Untergang entgegentreiben. In Offenbarung Kapitel 6, die Verse 3 und 4, wird von diesen Kriegen gesprochen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich das zweite Wesen sagen kommen, und es kam heraus ein zweites Pferd, und es war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben, das Schwert des Krieges, und damit wurden dann die Menschen erschlagen. Und es würde schlimmer und schlimmer und schlimmer werden, aber es nahm damals bereits seinen Anfang, natürlich. Und Christus sagte, aber das ist noch nicht das Ende. Noch mehr muss zunächst einmal geschehen. In Matthäus 24 und Vers 7 wird hier auch wiederum etwas gesagt. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich, heißt es hier, und wieder das andere. Aber jetzt wird noch mehr gesagt. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Nun, in der Lutherbibel 2009 und in der Elberfelder Bibel wird hier noch ergänzt, es werden Hungersnöte sein und Seuchen. Und wenn Sie sich die Parallelstelle anschauen, in Lukas 21, Vers 11, schreibt auch die revidierte Lutherbibel 2017 von Seuchen. Lukas 21 und Vers 11. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Und dann sagt er noch mehr, und darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Hungersnöte und Seuchen, alles untermalt von Erdbeben, die immer auch größer würden und an Stärke zunehmen würden. In Offenbarung Kapitel 6 geht es weiter mit dem dritten Pferd und dem vierten Pferd, der Reiter der Apokalypse. In Offenbarung 6 und Vers 5. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Wesen sagen, komm, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, der hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen, drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden zu, oder besser übersetzt, taste sie nicht an, greife sie nicht an. Mit anderen Worten, die würden gar nicht mehr erhältlich sein. Es wird eine weltweite Hungersnot beschrieben. Hungersnöte begannen damals schon, zur Zeit von Jesus Christus, der frühen Kirche. Aber sie würden zunehmen. Sie würden immer und immer stärker werden. Und so wird auch in der Bibel eine Hungersnot zunächst einmal für das Land Amerika und für das Vereinigte Königreich prophezeit. Aber nicht nur für diese Länder, es wird weltweite Hungersnöte geben. Und dann, wenn man weiterliest, und als es das vierte Siegel auftat in Vers 7, da hörte ich die Stimme des vierten Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Das heißt hier, und die Hölle zog mit ihm einher. Aber die Hölle, eine Übersetzung des Wortes Hades, und das bedeutet der Tod im Sinne von Grab. Aber eine interessante Anmerkung wird hier gegeben, in der revidierten Lutherbibel 2017, später oft als Pest verstanden. Und das ist eine total richtige Interpretation im Hinblick auf das, was Christus gesagt hat. Es würden Hungersnöte kommen und danach Seuchen, wie zum Beispiel die Pest, aber auch andere Seuchen. Gerade auch in der Jetztzeit haben wir wiederum Seuchen erlebt, weltweite Seuchen. Nun, wenn man weiterliest, in Offenbarung 6 und Vers 8, da muss man sehr aufpassen, was hier gesagt wird. Und ihnen wurde Macht gegeben, also diesen vier Reitern jetzt, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. Man darf das jetzt nicht so verstehen, dass man sagt, okay, irgendwann fangen jetzt die vier Reiter der Apokalypse an zu reiten, die haben bislang noch nicht und sind bislang noch nicht geritten. Und wenn die dann anfangen werden zu reiten, dann wird der vierte Teil der Menschheit zerstört werden, vernichtet werden. Nein, ich denke, dass sich das auf den gesamten Zeit, Ablauf bezieht. Als die anfingen zu reiten, die fingen ja bereits an zur Zeit von Jesus Christus. Und bis hin zu dem Punkt, der hier beschrieben wird, dem nämlich dann eine Christenverfolgung unmittelbar folgen wird, bis zu dem Zeitpunkt hat man gesamt gesehen einen vierten Teil der Menschen zum Tode geführt durch diese vier Reiter der Apokalypse. Aber schauen Sie, auch das ist noch nicht das Ende. Wenn wir zurückkehren zu Matthäus 24, Vers 8, nachdem Christus diese Ereignisse beschrieben hat, wie wir gesehen haben, die vier Reiter der Apokalypse, dann sagt er in Vers 8, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Der Anfang der Wehen, noch nicht das Ende. Der Anfang der Wehen. Aber es kommt natürlich dem Ende schon näher. Wenn sich diese Dinge zuspitzen, dann nähern wir uns schon mehr dem Ende. Aber was ist von den Wehen zu halten? Nun ja, Sie wissen ja, wenn eine Frau dabei ist, dann ein Kind zu gebären, dann fangen die Wehen an. Nun, es dauert nicht mehr allzu lange, nachdem, wenn die Wehen angefangen haben, bis dann die Geburt erfolgt. Und dieses Prinzip, diese Analogie wird hier angewandt. Von Christus, aber auch von anderen. In 1. Thessaloniker, Kapitel 5. Da beschreibt nämlich auch Paulus den Zustand der Welt. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Von den Zeiten aber und den Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt. Und darauf werden wir noch eingehen, der Tag des Herrn, aber hier geht es auch um den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Der wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Die meisten Menschen werden total unvorbereitet sein auf diese Zeit, wenn Christus zurückkommt. Wie Christus selbst sagt, ja, die werden so wie zu den Zeiten von Noah, die werden essen, trinken, heiraten, sich heiraten lassen und so weiter und so fort und gar nichts bemerken, bis dann der Zeitpunkt kam, wo diejenigen, die gerettet werden sollten, in die Arche gingen, und die anderen kamen um. Und so heißt es hier, und wenn sie sagen werden, in Vers 3, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen einer schwangeren Frau oder wie die Wehen eine schwangere Frau in diesem Sinne überfallen oder jetzt beginnen die Wehen und sie werden nicht entrinnen. Und dann sagt er natürlich hier wichtig in Vers 4, ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Wir sollen dafür bereit sein. Wir werden auch nicht genau wissen, wann genau Christus zurückkommt, aber wir sollen bereit sein dafür. Nicht in der Finsternis leben, wie die Welt in der Finsternis lebt. Total abgeschieden vom Licht der Wahrheit. Aber sie kommen, wie die Wehen über eine schwangere Frau kommen. Plötzlich. Und dann dauert es nicht mehr lange. Wir lesen auch in Römer Kapitel 8, dass die gesamte Schöpfung darauf wartet, dass Jesus Christus zurückkommt und dass wir in das ewige Reich Gottes eintreten werden als verwandelte Gottwesen. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Sehnen Sie sich danach, wenn Sie die Wahrheit kennen? Unternehmen Sie die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um ins Reich Gottes eingehen zu können. Gott bietet Ihnen diesen Eingang an, wenn Sie mir zuhören, wenn Sie verstehen, worum es hier geht, wenn Gott Sie dazu berufen hat. Aber die Entscheidung liegt nach wie vor bei Ihnen, ob Sie dieser Einladung Folge leisten wollen oder nicht. Römer Kapitel 8, in Vers 19. Denn das ängstliche Harren, oder besser auch das sehnliche Harren, wie die Anmerkung hier es sagt, das sehnliche Harren, die sehnt sich danach, die Kreatur, oder besser die Schöpfung. Man kann also übersetzen, das sehnliche Harren der Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist hier unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Selbst die Schöpfung hat Hoffnung. Wie viel mehr sollen wir Hoffnung haben, dass alles dies sich zum Guten wenden wird? Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Und ganz besonders jetzt, in diesem Zeitpunkt, liegt die Schöpfung in Wehen, weil letztendlich der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi und des Endes der Welt genaht sind und genaht ist. Aber hier wiederum der Vergleich mit den Wehen. Der wird auch im Alten Testament beschrieben, in Jesaja Kapitel 66. Und hier wird klar und deutlich die Wiedergeburt angesprochen. Schauen Sie, die Wiedergeburt bezieht sich auf den Zeitpunkt, wenn wiedergezeugte wahre Christen, die den Heiligen Geist erlangt haben bei der Taufe, wenn sie wiedergeboren werden, das heißt, wenn sie verwandelt werden in Geistwesen, in Gottwesen, in unsterbliche Gottwesen. Und so lesen wir in Jesaja 66, die Verse 7 bis 8. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, hat sie einen Knaben geboren. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion, und Zion wiederum eine Bezugnahme vielfach auf die Kirche Gottes, kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Die Hoffnung für alle bringt die Verse 7 bis 8 in folgender Weise. Kann eine Frau ein Kind gebären, noch ehe die Wehen über sie kommen? Kaum spürt sie die ersten Wehen, schon sind ihre Kinder da. Es wird dann sehr schnell gehen. In Vers 15 heißt es, denn siehe, und hier ist der zeitliche Zusammenhang. Worum geht es hier? Denn siehe, der Herr wird kommen, Jesus Christus, mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zornes und mit Schelten in Feuerflammen. Sie müssen das begreifen. Jesus Christus ist auch ein Gott, der zornig sein kann über die Sünde. Wir lesen vom Zorn Gottes, des Vaters und Jesus Christus, des Lammes im Buch der Offenbarung. Und wenn die Entscheidungsschlacht kommt, über die wir dann noch sprechen werden, dann wird Christus deutlich zeigen, wie er mit Feuer Vergeltung übt an seinen Feinden. Einige meinen, ja, Christus, das ist ja das geduldige Lamm, der wird ja nie zornig, der wird ja in keinster Weise irgendwie mit den Sündern umgehen. Was für ein Unsinn! Wiederum, ein falscher Jesus wird da gepredigt, von dem man nicht versteht, dass er der Gott des Alten Testamentes war. Es war nicht der Vater, es war Jesus Christus, der mit den Menschen sprach, der mit den Menschen umging, der ihnen die 10 Gebote verkündigte, der mit ihnen ging aus der Versklavung von Ägypten heraus. Es war der Fels, der nachfolgte. Dieser Fels war Christus. Alles, was Sie über den Gott des Alten Testamentes lesen, wenn er sich mit den Menschen direkt beschäftigte, war es Christus selbst und nicht der Vater. Der Vater hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Und es war dieser Jesus Christus, der als Mensch dann hier auf Erden lebte und auch klar und deutlich gemacht hat, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen, es anzufüllen mit dem Sinngehalt, mit dem es ursprünglich gegeben worden war. Diese Verwirrung heute, diese totale Verfälschung dessen, was die Bibel sagt, die ist ja astronom, die ist ja phänomenal. Und deswegen hat das falsche Christentum seinen Siegeszug über diese falsche Erde, diese von Satan verführte und beherrschte Erde, angetreten. Und dann meinen die Menschen, das ist das wahre Christentum, das ist eine Repräsentation des wahren Jesus Christus. Eine totale, verdammungswürdige, falsche Konzeption wird hier beschrieben. Aber wir sehen, die Wehen, die werden, wenn sie begonnen haben, schnell zu einem Ende kommen. Der nächste Punkt, von dem Christus dann gesprochen hat, ist die große Trübsal, die große Bedrängnis, wie einige sagen. Und sie beginnt, es sind zwei Aspekte, auf die ich hier eingehen muss. Ich möchte beginnen mit der Christenverfolgung. Und ich spreche jetzt hier von der Verfolgung wahrer Christen. Denn das wird hier klar und deutlich angesprochen. In Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6, angefangen in Vers 9. Nun, es ist dies eine Vision wiederum. Einige nehmen das jetzt buchstäblich und wörtlich und sagen, ach ja, die Seelen, die sterben, die leben jetzt als unsterbliche Seelen im Himmel, die gehen sofort nach dem Tod in den Himmel ein. Selbst wenn man das wörtlich nehmen würde, wird das hier nicht so gesagt. Aber das ist natürlich eine Vision. In Offenbarung 6 und Vers 9. Und als es das fünfte Siegel auftat, die ersten 4 Siegel waren die 4 Reiter der Apokalypse. Jetzt kommt das fünfte Siegel, das ist jetzt die große Trübsal. Es wird sich hier bezogen auf die Verfolgung wahrer Christen. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Mit anderen Worten, hier sind Menschen, die gestorben sind, weil sie sich zu Gott und seinem Zeugnis und seinem Gesetz bekannt haben. Die wurden umgebracht um des Wortes Gottes und dann um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Eine Vision, die sprachen nicht wirklich, die sind tot im Grab. Aber wir lesen ja zum Beispiel auch, dass das Blut von Christus stärker spricht als das Blut von Abel. Eine figurative Darstellung. Genau das gleiche hier. Vers 11. Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand. Und hier. Und ihnen wurde zugesagt, dass sie noch ruhen müssten eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die noch nicht getötet werden sollten oder getötet worden sind, wie sie. Mit anderen Worten, die Christenverfolgung, die begann damals natürlich auch schon, zur Zeit von Jesus Christus, der frühen Kirche. Und die hat auch die ganzen Jahrhunderte hindurch bestanden. Und ich möchte sagen, die 2 Jahrtausende hindurch. Aber es würde zu einem Climax kommen, zu einer Situation, wie sie auch wiederum leider ziemlich einmalig dastehen wird. Lesen wir es noch einmal. Ich will es jetzt nochmal aus der revidierten Lutherbibel 2017 lesen. Es wurde ihnen gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Diese Christenverfolgung wird noch kommen. Nun, wie wir noch sehen werden, gibt es hier auch wiederum Hoffnung, wiederum Schutz und wiederum Trost. Aber worum es mir hier geht, auch das ist noch nicht das Ende. Denn sie sollten noch eine kurze Zeit ruhen, wie es heißt, in ihren Gräbern, bis diese letztendliche Christenverfolgung dann auch erfolgt ist. In Matthäus 24 und Vers 9. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten oder der Trübsal, wie die Lutherbibel 2009 es bringt, und werden euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und dann werden viele zu Fall kommen. Schauen Sie, hier wird wiederum der Abfall angesprochen. Lutherbibel 84 schreibt, es werden viele abfallen. Viele, nicht nur wenige, nicht nur einige. Es werden viele zu Fall kommen, viele abfallen und werden sich als Folge untereinander verraten und sich untereinander hassen. Ja, das wird doch nie geschehen, meinen Sie. Das ist ja heute schon bereits der Fall, wo sich Menschen untereinander hassen, weil wir zum Beispiel etwas lehren, was die nicht hören wollen. Und dann kommt es zur Verfolgung. Manchmal auch durch Verfolgung durch Behörden, durch Gerichte, durch die Regierung. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben. Natürlich werden sie das. Mehr und mehr werden kommen und diesen Irrsinn der falschen Ideen des Christentums predigen. Aber hier ist das Problem. Und sie werden viele verführen. Wer ist hier angesprochen? Es geht hier um Mitglieder der wahren Kirche. Denn es heißt, und weil die Missachtung des Gesetzes oder die Übertretung des Gesetzes, wie andere es bringen, die wird überhand nehmen, dann wird die Liebe in vielen erkalten. Es geht hier um die Liebe, die die göttliche Liebe beschreibt, die Liebe, die im Griechischen Agape heißt. Und diese Liebe kann man nur durch die Gabe des Heiligen Geistes erlangen. Wenn man den Heiligen Geist erlangt hat, dann ist die Liebe Gottes in uns, diese Agape-Liebe. Hier heißt es, es wird diese Liebe in vielen erkalten, in vielen Mitgliedern der Kirche. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Hier geht es in der Tat um das geistliche Heil. Wir müssen beharren bis zum Ende. Das Ende ist noch nicht da in diesem Augenblick. Aber man kommt immer näher und näher an das Ende heran, wenn diese Christenverfolgung erfolgt als Teil der großen Trübsal. Schauen wir uns Lukas Kapitel 21 an. Lukas 21, wie ich sagte, alle diese Dinge haben natürlich bereits schon im Zeitpunkt von Jesus Christus in der frühen Kirche ihren Anfang genommen. aber sie würden fortschreiten und sie würden einen Punkt erreichen, einen Zenit in der sogenannten großen Trübsal, wenn die beginnt. In Lukas 21, angefangen Vers 12. Aber vor allem werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Und das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können. Natürlich bedeutet dies, dass man sich zunächst einmal auskennt in der Bibel. Man hat natürlich das Fundament gelegt durch sein Bibelstudium, durch das Erkennen der Wahrheit. Und dann wird Gott einem helfen, wenn man dann konfrontiert wird mit Gerichten, mit Richtern, mit Behörden, die zum Beispiel uns nicht freigeben wollen für die Festtage, die uns nicht freigeben wollen für den Sabbat, die uns nicht freigeben wollen für die Wahrheit, die wir predigen, die wir verkünden, die wir leben wollen. Das wird natürlich geschehen, mehr und mehr noch geschehen, geschieht bereits ja heute schon. Es sind ja Menschen, die in keinster Weise von Gott geführt sind. Es sind Menschen, die sich, ohne es zu wissen, unter Satans Herrschaft gestellt haben. Und Satan ist derjenige, der natürlich das vorantreibt. Und es heißt dann hier in Vers 16, ihr werdet aber verraten werden von Eltern und von Geschwistern und von Verwandten und von Freunden. Und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Ja, meinen wir, dass das nicht möglich sein könnte? Es hat es in der Vergangenheit oft gegeben. Manchmal wurden die dazu gezwungen, dann andere zu verraten. Das wird genau wieder geschehen. Wir brauchen Gottes Schutz, wir brauchen Gottes Hilfe, damit wir von diesen Dingen beschützt werden können. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann, um meines Namens willen. Aber hier kommt der Trost, was Christus uns sagt. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Mit anderen Worten, die können euch sogar töten, die können euch sogar verbrennen, die können tun, was sie wollen. In Gottes Buch seid ihr nach wie vor geschrieben, als die Persönlichkeit, die ihr seid. Und kein Haar wird sogar von euch verloren gehen. In dem Sinne, seid standhaft, Vers 19, und ihr werdet euer Leben gewinnen, euer ewiges Leben. Darum muss es ja letztendlich gehen. Aber diese Verfolgung wird kommen. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir uns jetzt schon darauf vorbereiten müssen, dass wir standhaft sein werden. Wenn wir heute schon aufgeben, bei diesen vergleichsweise geringen Schwierigkeiten, die wir haben, ja, wie wollen wir dann zu einem solchen Zeitpunkt standhaft bleiben? Das ist ja gar nicht möglich. Die Vorbereitungszeit ist heute. Das ist ja nun auch die Warnung, die Christus uns gibt. Er sagt ja, das wird alles so geschehen, damit ihr standhaft werdet und standhaft bleibt, wenn diese Zeit angebrochen ist. Nun, wie lange wird diese Zeit dauern, diese Zeit der Christenverfolgung? In Daniel Kapitel 7 und Vers 25 wird uns eigentlich deutlich gesagt, wie lange es dauern wird. Daniel 7 und Vers 25. Und alles das wird wieder zusammengefasst hier. Alles das, was wir bislang gelesen haben, wird hier in einem Satz mehr oder weniger zusammengefasst. Da lesen wir, es geht hier um einen König, in Anführungszeichen, der wird anders sein als die vorhergehenden Könige. Ja, er wird eine religiöse Macht darstellen. Eine religiöse Macht, die auch in Offenbarung 17 beschrieben wird, die Frau, die auf dem Tier reitet. Und dieser Macht, und dann letztlich auch der Führer dieser Macht, da heißt es, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten, oder besser übersetzt aufreiben, immer weitere, neuere Schwierigkeiten und Probleme schaffen. Und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Ja, es wird dazu kommen, dass diese Organisation sagen wird, ja, der Sabbat ist abgeschafft, durch den Sonntag ersetzt worden, die heiligen Festtage Gottes sind abgeschafft, durch heidnische Feiertage wie Weihnachten oder Ostern ersetzt worden. Mit anderen Worten, das Gesetz der Festzeiten wurde geändert, wurde abgeschafft in dem Sinne. Und sogar der Kalender wurde geändert. In Deutschland ist es ja nun so, wenn Sie sich einen Kalender anschauen, ist es an sich Doch klar sollte einem jeden klar sein, dass der Sabbat der siebte Tag der Woche ist. Der Sabbat, die Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Nein, nicht mehr der Kalender, der durch die katholische Kirche dazu gebracht wurde, dass jetzt auf einmal der Sonntag der letzte Tag der Woche ist auf dem Kalender, obwohl der Sonntag immer schon klar und deutlich der erste Tag der Woche war. So hat sich das alles geändert. So wurden die Menschen mehr und mehr dazu verführt, das Falsche zu glauben. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit, ein Jahr, zwei Zeiten, zwei Jahre, eine halbe Zeit, ein halbes Jahr, dreieinhalb Jahre. Und wie wir sehen werden, wie wir wissen sollten, die große Trübsal wird mit dreieinhalb Jahren so ungefähr angegeben. Nun, sie kann sich ein wenig verkürzen, aber im Großen und Ganzen wird von dreieinhalb Jahren gesprochen. Und was wird dann geschehen? Dann, Vers 26, wird das Gericht gehalten werden. Und dann wird ihm, dieser religiösen Organisation und dann letztendlich auch diesem letzten Vorsteher, diesem letzten Führer dieser Organisation, dem sogenannten falschen Propheten, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Das ist wiederum die frohe Botschaft, dass es aufhören wird mit dieser schrecklichen Verwirrung. In Lukas 21 wird uns eine Mahnung gegeben. Lukas 21, angefangen in Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme, wie ein Dieb in der Nacht, könnte man sagen, wie ein Fallstrick. Denn er wird für die Menschen dieser Welt zu einem Fallstrick. Die werden in keinster Weise überhaupt begreifen, in was für einer Zeit sie leben und was ihnen widerfahren wird. Und Christus sagt, aber pass auf, dass das bei euch nicht der Fall ist. Das kann nämlich sehr leicht geschehen. Wenn man sich andere Prioritäten setzt, wenn man sich auf einmal jetzt auf andere Dinge konzentriert, das heißt hier saufen und im Rausch leben, man sorgt sich täglich, ja, was werde ich essen, was werde ich trinken, womit werde ich mich kleiden? Und Christus sagt, ja, der Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Was sorgt ihr euch denn um diese Dinge? Wenn der Vater sogar den Vögeln unter dem Himmel Nahrung verschafft, ja, wie viel mehr wird das euch tun, euch Kleingläubigen? Nein, er sagt, trachtet zunächst einmal nach Gottes Gerechtigkeit, nach seinem Reich. Und dann wird euch alles dies gegeben werden. Nun, wir müssen natürlich auch den Glauben haben, dass das geschehen wird. Und in Zeiten der Problematik, in Zeiten, wenn wir durch Probleme gehen, dann ist es manchmal natürlich schwer. Das ist schwer, sich dann wirklich darauf auch zu konzentrieren. Vor allen Dingen, man hat vielleicht Schmerzen. Aber gleichwohl, es ist immer wiederum diese Ermutigung da, auf die wir jetzt zu sprechen kommen werden. Diese Ermutigung, Gott weiß um uns. Er weiß, wie es in unserem Leben aussieht. Er weiß, wenn gewisse Dinge nicht sofort eintreten, von denen man hoffen möchte, sie sollten bald eintreten. Er weiß darum. Denken Sie an die Israeliten, die vor dem Roten Meer standen. In ihrem Rücken der Pharao und seine Armee, die wollten sie zurückbringen in die Sklaverei. Menschlich gesehen gab es da in keinster Weise irgendeine Hoffnung. Und selbst Mose war dann auf seinen Knien und betete zu Gott um Hilfe. Und Gott sagte, ja, was liegst du auf deinen Knien? Steh auf! Und strecke deinen Stab aus und hier wird sich das Meer spalten. Ja, wer hat sowas schon mal gehört? Und dann gingen die Israeliten durch das gespaltene Meer. Und dann wollten es die Ägypter auch tun. Und dann hat das Meer sich wiederum zurückbegeben in seine ursprüngliche Lage. Und alle, die dann den Israeliten nachfolgen wollten, die kamen um. Die ersoffen, kläglich im Meer. Weil die hatten nicht den Glauben an Gott, in keinster Weise. Sie waren nicht Diener Gottes. Aber schauen Sie, das war eine Situation, wo man sagen würde, ja, wie kann das denn überhaupt gehen? Es gab ja keinerlei Hoffnung mehr hier. Aber es gab Hoffnung und Gott sagte, schaut, wie ich euch befreien werde von diesen Problemen, von diesen Ägyptern. Die werdet ihr heute nicht mehr, heute noch sehen oder nicht mehr. Ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Ihr werdet euren Frieden behalten. Wir können das anwenden auf unsere täglichen Situationen. Wenn wir Schwierigkeiten haben mit sagen wir mal Schulen, mit Direktoren, mit Lehrern, die sich total gegen unsere Schüler stellen, weil die ja nun etwas glauben, etwas repräsentieren, etwas lehren, was die nicht hören wollen. Wenn es um diesen Woke-Irrsinn geht, dann wird ja dann den Kindern gelehrt, ja, ihr müsst das alles so akzeptieren. Und wenn die dann sagen, nein, tun wir nicht, oh, dann wären die natürlich böse. Dann werden sie als diejenigen ertappt, die sie sind, aber sie wollen natürlich das nicht zugeben, was für einen Unsinn sie den Kindern verbreiten, von dieser Evolutionsidee, einer satanischen, dämonischen Auffassung, ganz zu schweigen. Auch da müssen wir daran denken, dass Christus sagt, ich helfe euch, ich bin bei euch. Wie er auch sagt hier, ich werde euch einen Mund der Weisheit geben, dem sie nicht widerstehen können. Aber hier fahren wir fort in Lukas, in Vers 36. Wachet aber alle Zeit und betet. Darauf kommt es letztendlich an. Wir sollen wachen, was eigentlich geschieht in der Welt. Einige sagen, ja, ich will das gar nicht wissen. Ich habe ein Fernsehen, das habe ich abgeschafft, das gucke ich mir gar nicht mehr an. Ich will gar nichts mehr wissen von Nachrichten. Ich gucke mir auch im Internet nichts an von Nachrichten. Das regt mich zu sehr auf. Ja, wie können Sie aber dann diese Aufforderung, diese Ermahnung von Christus erfüllen? Der sagt, ihr sollt wachen alle Zeit. Ihr sollt ja euch darüber bewusst sein, in welcher Zeit ihr lebt. Nicht als Selbstzweck, sondern um euch klar zu werden, wir müssen uns weiter auf das Reich Gottes vorbereiten. Man soll natürlich auch seinen eigenen Zustand bewachen, sehen, wo man selbst ist in Beziehung zu Gott. Und er sagt, wachet alle Zeit und betet. Natürlich, man soll natürlich auch dann zu Gott beten, wenn man erkennt, man braucht Gottes Hilfe, in welcher Situation auch immer, Gott bitten, uns zu helfen. Aber er sagt natürlich noch mehr und betet, dass ihr stark werdet. Eine bessere Übersetzung ist, dass ihr als würdig erachtet werdet. So bringt es die Lutherbibel 2009, so bringen es viele andere Übersetzungen auch. Dass ihr als würdig erachtet werdet, würdig von Gott, allen dem zu entfliehen, was da kommen soll und was geschehen soll. Es geht hier um diese Zeit der großen Trübsal. Und dann zu stehen vor dem Menschensohn. Was sagt uns Christus hier? Nun, zu stehen vor dem Menschensohn bedeutet, wenn Christus zurückkommt. Wir werden als würdig erachtet, vor Gott, Jesus Christus, stehen zu können. Aufrecht stehen zu können. Im Gericht stehen zu können. Anstatt, dass man sich verbirgt und sagt, oh, ich bin ja gar nicht bereit irgendwie und ich wende mich jetzt ab von Christus. Nein, die Gerechten werden im Gericht aufrecht stehen, wie uns das Buch der Psalmen sagt. Aber wir müssen dahin gelangen. Und vielfach ist es eben auch so, dass wir heute durch Schwierigkeiten gehen, damit unser Glaube gestärkt werden kann, damit unsere Geduld gestärkt werden kann, unser geduldiges Ausharren. Denn Gott weiß darum. Und Gott ist ja dabei, uns zu vervollkommnen. Er will ja, dass wir als Mitglieder seiner Familie in seinem Reich sein werden. Und er weiß, dass wir gewisse Dinge noch lernen müssen in unserem Leben. Und er hilft uns, dieses zu erreichen und zu erlangen. Er ist unser liebevoller Vater, der uns natürlich auch erzieht, wenn er sieht, dass man gewisse Dinge noch ändern muss. Aber Paulus sagt auch, das, was ihr erreicht habt, daran haltet fest. Kehrt nicht zurück zu dem, was ihr verlassen habt. Und dann geht vorwärts mit dem, was noch dann an Vervollkommnung fehlt. Aber Schutz wird hier angeboten, klar und deutlich gesagt. Ihr sollt als würdig erachtet werden, allem diesem zu entfliehen, was geschehen soll. Und so gibt es viele Stellen in der Bibel, die uns vom Schutz sprechen, die uns Schutz gewähren in Christenverfolgung, die noch kommen wird, die bereits heute schon in gewisser Weise da ist, aber die noch schlimmer werden wird. Aber wir alle müssen nicht durch diese große Trübsal der Christenverfolgung gehen. Wir können von Gott davor beschützt werden. Und so lesen wir in Hesekiel, was es bedeutet, unter anderem von Gott als würdig erachtet zu werden, diesem zu entfliehen, beschützt zu werden. In Hesekiel Kapitel 9 gibt es eine sehr anschauliche Stelle, auch hier eine Vision natürlich, die aber uns zeigt, wie Gott die Sache sieht. Und die Frage ist, sehen wir das auch so? Hesekiel Kapitel 9, angefangen Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, es geht hier um einen Engel in dieser Vision, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Mit anderen Worten, die sind in keinster Weise der Angelegenheit über gleichgültig. Die sagen, naja, das ist halt diese Welt und sie sollen halt tun und lassen, was sie wollen. Und ich höre das immer wieder auf dem in Nachrichten und in anderen Kommentaren. Ja, was die Erwachsenen so treiben, ja, das ist doch deren ihre Sache. Und da brauche ich mich ja nicht drum zu kümmern, das geht mich ja auch nichts an. Naja, wenn es um Kinder geht, mag es vielleicht anders aussehen, aber bei Erwachsenen. Ja, so sieht das Gott aber nicht. Wenn Gott von Homosexualität spricht, dann sagt er, das ist in meinen Augen ein Gräuel. Und so sollte es auch ein Gräuel in unseren Augen sein. Und hier gibt es Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen, in dieser symbolischen Stadt Jerusalem, hier in diesem Zusammenhang. Das muss unsere Einstellung sein. Das bedeutet aber auch, dass man sich natürlich informieren muss, nicht in allen Einzelheiten, aber dass man eine ungefähre Ahnung hat von dem, was so um uns herum geschieht. Die Gewalttaten, die stattfinden, Vergewaltigungen, auch von Kindern manchmal sogar, schreckliche Gräuel. Und wir sollen darüber seufzen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Wie auch Gott sagt, die haben Dinge getan, das kam mir gar nicht in den Sinn, dass man so verderblich überhaupt agieren könnte. Und hier sagt Gott, das sind die Menschen, die werden beschützt werden, weil sie gezeigt haben durch ihr Verhalten, wie sehr sie sich abwenden von dem, was da geschieht, anstatt dass man teilhat, in Gedanken oder sogar auch praktisch von dem und an dem, was da geschieht. Vers 5. Aber zu den anderen Männern sprach er, sodass ich es hörte, geht ihm nach durch die Stadt und schlagt rein. Eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und nicht verschonen. Erschlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot. Mit anderen Worten, alle werden mehr oder weniger sterben in der großen Trübsal, es sei denn, einige werden halt beschützt und die Zeit wird verkürzt. Aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Wie das damals auch im Alten Testament war, als der Todesengel durch Ägypten ging und diejenigen, die da geschützt waren, dadurch, dass sie das Blut an die Türpfosten gestrichen hatten, die wurden eben nicht getötet. Er sagt, fangt aber an bei meinem Heiligtum. Und sie fingen an bei den Ältesten. Auch das eine Warnung an uns alle, an die Kirchen Gottes, dass hier Prediger angesprochen werden, die nicht beschützt werden, weil sie nicht als würdig erachtet worden sind, beschützt zu werden. Fangt an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Auch hier wiederum eine interessante Darstellung des Tempels. Es geht ja um die Endzeit hier. Also hier wird schon von einer Existenz eines Tempels gesprochen, denn es heißt in Vers 7, und er sprach zu ihnen, macht den Tempel unrein. Darauf werden wir noch eingehen müssen. Wieso wird dieser Tempel unrein, dieser dritte Tempel? Nun, eine klare Antwort ist die, der Mensch der Sünde wird drin sein. Dadurch alleine wird schon der Tempel unrein. Aber es gibt noch weitaus mehr Aspekte, die die Bibel uns andeutet und sagt, warum dieser Tempel unrein wird, bevor Christus zurückkommt. Und er muss dann gereinigt werden. Diese Reinigung finden Sie wiederum im Buch Ezekiel. Und so heißt es hier, er sprach zu ihnen, macht den Tempel unrein, füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen und dann geht hinaus. Und sie gingen hinaus und erschlugen die Leute in der Stadt. Schauen Sie, hier wird Schutz uns gegeben oder angeboten, aber eben nur für diejenigen, die würdig erachtet werden, diesen Schutz zu erlangen. Und so lesen wir dann in Vers 9, und er sprach zu mir, die Missetat des Hauses Israel und Juda, die werden jetzt ganz besonders angesprochen. Das Haus Juda, das sind natürlich die heutigen Juden, hauptsächlich im Staat Israel. Und das Haus Israel besteht, wie ich sagte, hauptsächlich aus den Nachfahren, die wir heute in Amerika finden, die wir in England finden, im Vereinigten Königreich, in Kanada, in Australien, Neuseeland, auch in gewissen Bezirken von Südafrika, Zimbabwe, früher Rhodesien genannt. Die Missetat des Hauses Esau und Juda ist allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen, der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht. Und darum soll mein Auge ohne Mitleid auf sie blicken. Ich will auch nicht gnädig sein, sondern will ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen. Wer spricht hier? Jesus Christus, der Gott des Alten Testamentes, spricht hier. Das ist das, was er sagt. Und wie er mit dem Haus Israel, dem Haus Juda umgehen wird. Aber natürlich, wie wir jetzt bereits auch gesehen haben, mit der ganzen Welt. Mit Menschen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Was auch immer für ein Land sie hier anführen wollen. Ist alles mit eingeschlossen. Alles mit eingeschlossen. Denn die Menschen denken alle so. Ach, kümmere mich doch nicht drum, was Gott von mir denkt. Ich will tun, was ich tun will. In Offenbarung Kapitel 3. Eine weitere Stelle, die uns Schutz anbietet. Von der Christus sagt, okay, ihr seid mir treu geblieben, so werde ich euch auch vor der schrecklichen Zeit bewahren, die kommen wird. Schauen Sie, Offenbarung 3 und Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, von diesem geduldigen Ausharren, will auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, ohne Ausnahme, egal wo man lebt, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Es ist natürlich Satan, der diese Versuchung bringt. Satan ist derjenige, der uns versucht, zu sündigen. Aber Gott lässt es zu. Aber Gott sagt, ich werde euch aber bewahren vor dieser schrecklichen Zeit. Es geht hier um eine Stunde, wie ich eben schon sagte, scheinbar 3,5 Jahre. Stunde ist nicht unbedingt wörtlich zu nehmen, keine 24-stündige Zeitspanne hier. Wir werden noch andere Stellen lesen, wo von einer Stunde gesprochen wird. Es geht hier um die große Trübsal. Um 3,5 Jahre. Und Christus wird uns beschützen, wenn wir würdig sind, beschützt zu werden. Ja, wie wird das geschehen? Wo wird das geschehen? Einige sagen ja im Himmel. Christus wird uns dann in den Himmel aufnehmen durch eine heimliche Entrückung oder vielleicht gar nicht mal so heimlich. Nein, das sagt nicht die Bibel. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Schauen wir uns Offenbarung 12 an. Offenbarung 12 und Vers 14. Es wurden der Frau, eine symbolische Darstellung jetzt der Kirche, wenn Sie den ganzen Zusammenhang hier lesen, es geht hier um die Kirche Gottes, und es wurde der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, das heißt jetzt nicht, wir werden uns alle jetzt in Flugzeuge begeben, nein, es ist ein übernatürlicher Schutz, der hier beschrieben wird, wie auch damals Israel auf Adlersflügeln Ägypten verließ, aber die gingen, die wurden nicht durch die Luft transportiert, in dem damaligen Fall jedenfalls nicht. Aber es geht hier um den Schutz. Und wie auch immer wir an diesen Ort der Sicherheit gelangen werden, das muss Gott uns zeigen. Möglicherweise einige werden auf übernatürliche Weise dorthin gebracht werden. Aber es ist hier ein Ort auf Erden, nicht im Himmel. Es heißt, es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort. Es gibt einen ganz spezifischen Ort, den Gott vorbereitet haben wird, zu dem diejenigen, die als würdig erachtet werden, würdige Mitglieder der Kirche Gottes, die werden dorthin gebracht werden. An ihren Ort, wo sie ernährt werden sollten. Die würden also ihr Essen auch haben, in physischer Hinsicht. Möglicherweise werden sie auch noch geistlich dann ernährt. Wie lange? Für eine Zeit und für zwei Zeiten und für eine halbe Zeit ferne von dem Angesicht der Schlange. Die Schlange, der Drache, Satan, der Teufel. Der wird keine Macht haben über die Menschen, die dann am Ort der Sicherheit sein werden. Wiederum 3,5 Jahre werden hier beschrieben. Die gleichen 3,5 Jahre, von denen wir eben schon gelesen haben, wo diese Christenverfolgung stattfinden wird. Nun, wenn wir zurückgehen, es gibt eine Parallelstelle hierzu, die beschreibt nicht unbedingt die gleiche Situation. Die beschreibt eine Situation, die vorher stattgefunden hat, wo damals die Kirche in den Untergrund sozusagen gehen musste, weil sie eben vor Verfolgung auch insoweit beschützt werden sollte. Aber damals waren es nicht 3,5 Tage, sondern es waren buchstäbliche Jahre. Aber ich möchte hier auf Vers 6 eingehen, weil die Parallelität der Formulierung deutlich ist. Das heißt, und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, auch hier wiederum. Es gab da Lokalitäten, wo Gott in der Tat gesagt hatte, da sollt ihr hingehen, da sollt ihr euch verbergen, dass sie dort ernährt würde, 1260 Tage. Und diese Zeitspanne, die währte in der Tat von der Existenz der Kirche Gottes bis hin zur Zeit von Napoleon, wo es also diese Jahrzeiten gab, wo auch im Großen und Ganzen Schutz gegeben wurde für die Kirche. Und dann würden aber noch zwei weitere Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches folgen. Mit Napoleon war dann die 8. Auferstehung erreicht worden, aber dann gab es noch die 9. unter Hitler und Mussolini. Und die 10. Wiederauferstehung, die steht unmittelbar bevor in Europa. Darauf werden wir noch eingehen. Das ist etwas, was geschehen wird, auch wiederum, wenn es zu dem Zenit kommt, zur Zeit der großen Trübsal. Also auch hier werden wir wiederum beschützt und es wird ein Ort erwähnt, an dem wir ernährt werden sollen. Natürlich auch in gewisser Weise auf eine übernatürliche Weise. Und eine weitere Aussage findet sich im Hinblick auf diese Ernährung in Jesaja 33 und in Vers 16. Jesaja 33 und Vers 16. Der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schutz sein, und sein Brot wird ihm gegeben, und sein Wasser hat er gewiss. Und die gesamte Fragestellung war, wer wird würdig sein, an diesen Ort zu gelangen? Und Sie können das gesamte Kapitel durchlesen, und auch die Verse angefangen in Vers 14, die Ihnen dann die Antwort geben werden. Also das ist die Hoffnung, die uns Gott gibt. Obwohl es zu dieser Christenverfolgung kommen wird, wenn wir in den Augen Gottes als würdig erachtet werden, an den Ort der Sicherheit zu gelangen, oder sagen wir einmal, Gott hat nicht andere Pläne für uns, das kann ja auch der Fall sein, zum Beispiel die zwei Zeugen, die werden ja nicht am Ort der Sicherheit sein, die werden während dieser 3,5 Jahre predigen, das ist dann ihre Aufgabe. Aber im Großen und Ganzen wird ein Schutz hier für die Menschen am Ort der Sicherheit versprochen. Andere können beschützt werden, auch wenn sie nicht am Ort der Sicherheit sind, das ist auch klar. Der Punkt ist der, Gott bietet uns seinen Schutz an und wir sollten diesen Schutz annehmen. Was bedeutet? Wir sollen darauf achten, dass wir als würdig erachtet werden, zu diesem Allen in einer Weise zu stehen, dass wir entfliehen können allen dem, was geschehen wird. Denn die Christenverfolgung wird kommen. Sie ist ja bereits jetzt schon da. Sie ist ja jetzt schon da, aber nicht in dem Maße, wie es noch geschehen wird. Wir müssen uns immer wieder klar werden, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen die Gewaltigen, die ihre Herrschaft haben hier auf Erden. Und wer ist das letztendlich? Das sind die Dämonen unter Satan, dem Teufel. Das ist nicht Gottes Welt. Und wir sollen herauskommen aus dieser Welt, sollen keinen Anteil haben an den Philosophien, den Ideen, den falschen Konzepten dieser Welt. Einer Welt, die uns an den Rande der Selbstvernichtung bringen wird. Ja, wer will Anteil haben an dieser Welt? Wer will für diese politischen Führer, die sich so gerne brüskieren? Wer will die wählen? Wer könnte die überhaupt wählen als ein wahrer Christ? Unmöglich. Und gleichwohl gibt es sehr viele, die meinen, das kann man ohne weiteres tun. Man wählt dann das kleinere Übel. Ein Übel ist ein Übel. Und wir als Christen sollen keinerlei Anteil haben an dem Bösen, an dem Übel dieser Welt. Ich werde dann in der nächsten Predigt auf einen weiteren Aspekt der großen Trübsal eingehen, auf den ich bislang noch gar nicht eingegangen bin. Es geht nämlich nicht nur um die Christenverfolgung. Und ich werde dann weiteres besprechen mit Ihnen über die himmlischen Zeichen und dann auch den Tag des Herrn, die Wiederkunft Christi und was letztendlich das Ende der Welt sein wird. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.